Einen schönen guten Morgen zusammen und auch an den Bildschirmen zu Hause herzlich willkommen. Ich grüße auch eine ältere Freundin, die gerade erlebt, dass sie sich von ihren Töchtern führen lassen muss und sich nicht mehr selber entscheiden kann, was sie tut in stattlichem Alter. Eine große Herausforderung. Ich nehme an, dass du zugeschaltet bist. Ich wünsche dir in diesem Schritt, ein anderer wird dich führen, Jesus, Gottes Segen. Ein anderer wird dich führen, leicht gesagt, Jesus wird führen. Und es gibt eine Stelle, die sehr provokant ist, in Johannes 21, 18. Das ist der Dialog zwischen Petrus und Jesus. Und Jesus sagt zu Petrus, als du jünger warst, hast du dich gegürtet, selbst gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Klingt nicht sehr verheißungsvoll. Das ist heute das Zentrum und ich möchte euch heute einladen zu einer Reise. Zur Reise eines Menschen namens Petrus, der Verantwortung übernommen hat, der Führungsverantwortung übernommen hat. Und das mit ziemlich viel Draufgängertum, immer vorne dran. Und wir wollen mal gucken, wie es ihm damit ergangen ist. Aber diese Kernaussage, ein anderer wird dich führen, wohin du nicht willst, hat zwei Seiten. Die eine ist, es passiert etwas, was ich wirklich nicht mag. Und ich komme in eine Situation, die einfach unmöglich ist. Die andere Dimension, und das ist die wichtigere, dass darin die Verheißung liegt, Jesus wird mich in eine Dimension führen, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Vielmehr, was über meine Vorstellung hinausgeht. Ich habe bei der Vorbereitung einfach einen Weg gewählt, den ich normalerweise nicht wähle. Ich habe gewusst, Petrus ist das Thema und habe dann den Bibelserver aufgemacht und dann hatte ich 156 Stellen. Von denen kriegt ihr eine kleine Auswahl. Die werden im Hintergrund immer mitlaufen. Keine Sorge, es sind keine 156. Lest den Text mit oder auch nicht, wie ihr wollt, nur dass ihr ein bisschen Orientierung habt und vielleicht könnt ihr dann auch im Nachgang das eine oder andere noch nachsehen. Es fängt schon aufregend an mit der Berufung des Petrus durch Jesus. In Matthäus 4, 8, später 19 und 20. Er wurde gemeinsam mit seinem Bruder berufen, nicht alleine, also gleich zwei aus der Familie. Die Geschichte kennt ihr, er trifft die Entscheidung, ich folge Jesus nach. Der Hintergrund ist, dass Jesus auf Personalsuche war. Er hat Leute gebraucht und hat Profis gebraucht. Und was hat er gesucht und genommen? Er hat Profis genommen, die in ihrem Job super waren. Petrus war ein super Fischer, professionell in seinem Handwerk. Wir kommen später darauf zurück. Beide waren dabei und die Reise begann. Jesus machte dann eine Reise mit ihm und Petrus erste Glaubenserfahrungen. Da ist zum ersten einmal die Erfahrung, dass Jesus seine Schwiegermutter heilt. Also Petrus war verheiratet. Das ist ganz interessant. Also nicht seine Mutter, sondern die Schwiegermutter. Also im Kontext der Familie erlebt er die ersten Wunder. Und das ermutigt ihn. Und als dann in Matthäus 24, 29 die Situation auf dem Boot kommt, wo zum ersten Mal der Challenge ist, komm rüber, geh auf dem Wasser. Wer ist dabei? Petrus. Das schaffe ich und scheitert kläglich. Er braucht die Hand Jesu, die ihn rettet. Es ist zweimal die Hand Jesu. Die Hand Jesu, die einmal die Schwiegermutter heilt und einmal den Petrus aus dem Schlamassel rauszieht, weil sein Vertrauen nicht so groß war, wie das, was ihm sein Verstand gesagt hat, das ist mein Chef, das klappt, Boss hat gesagt, ich mach's. Nach und nach begriff Petrus dann auf dem Weg mit Jesus, dass es mit dem Jesus etwas Besonderes auf sich hat. Jesus stellt dann die Frage an seine Kerntruppe, der 12 Jünger, wer er denn wohl sei. Wen wundert es, wer antwortet? Petrus, Wortführer, immer gleich Verantwortung übernehmen, da sein, präsent sein. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ohne Wenn und Aber beruft er sich darauf. Ich aber sage dir, und das ist die Antwort Jesu, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Naja, so besonders war nun das Leistungsprofil von Petrus nicht unbedingt, dass man ihm gleich die Verantwortung für die zukünftige Kirche überträgt. Es ist eine Lebensverheißung, eine Lebensberufung, die Petrus erfährt. Ein Auftrag, den Jesus bereitet hat, der ihm zugesprochen wird. Und was hat Petrus gemacht? Ich nehme den Auftrag an. Und von da ab hat er sich auch benommen wie ein Chef. Und zwar so sehr, dass er sich nicht nur als Chef der Jünger gesehen hat, sondern auch als Chef von Jesus. In Matthäus 26 gibt es so eine Szene, wo Jesus erzählt, was ihm bevorsteht. Bisschen Klartext. Und da ergreift Petrus die Initiative und sagt, das kann nicht sein, Chef. Das soll Gott verhüten. Das darf mit dir nicht geschehen. Er versucht, seinen Chef zu retten und erntet eine harsche Kritik. Härter geht es gar nicht. Tritt hinter mich, du Satan. Ein Ärgernis bist du mir. Denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Aber er hat doch nur im besten Willen gehandelt. Ich habe ja Verantwortung für alles. Und nehmt das mit. Das ist toll. Wir dürfen Verantwortung übernehmen, wie bei Petrus. Und es ist nicht entscheidend, ob wir uns über das Ziel hinausschießen. Jesus holt uns zurück, notfalls mit sehr deutlichen Worten. Aber keine Sorge, er holt uns zurück. Diese Lektion hat bei Petrus gesessen. In der Folgezeit hat er auf solche Versuche verzichtet. Und dann kann man sehr schön sehen, was er daraus gelernt hat. Es folgt später die Situation, wo sie auf den Berg Tabor gehen, wo die Verklärung stattfindet. Jesus nimmt häufig einen Teil seiner Jünger mit, nicht alle, so eine kleine Elite-Führungsgruppe da drin. Und mit dieser Gruppe ist er auf dem Berg Tabor. Und dann tauchen da Mose und Elia auf, die beiden großen Gestalten aus der Geschichte seines auserwählten Volkes. Und Petrus hat eine super Idee. Genial, diese Idee. Aber interessant, er setzt sie nicht sofort um, sondern er ist schlauer geworden und sagt, wenn du willst, Jesus, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Moses und eine für Elia. Also Kirchenbau auf dem Berg Tabor. Das hat dann auf andere Weise nicht geklappt. Aus der Idee wurde nichts, weil diese Idee wurde überrollt durch eine übernatürliche Gegenwart der Erscheinung aus dem Himmel, wo Gott in diese Situation hineinknallt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Also auf diese Situation heraus kommt Gottes Stimme aus dem Himmel. Moment mal, pass mal auf, das ist Jesus, auf ihn sollt ihr hören und sonst nichts. Auffallend, es geht immer wieder um den Gehorsam gegenüber Jesus. Auf ihn sollt ihr hören. Wie ist es denn bei uns? Wie ist es denn bei dir? Gehorchst du Jesus? Oder ist das für dich ein Fremdwort, was in unsere Gesellschaft nicht mehr reinpasst? Also hören auf ist ja ein bisschen höflicher, nicht? Da hat man so das Gefühl, man trifft immer noch selber die Entscheidung. Man hört sich erst mal an und dann entscheide ich. Das ist aber nicht gemeint, ein anderer wird dich führen. Es geht um nicht nur hören, sondern entsprechend handeln. Und dann wirst du vielleicht fragen, wie soll ich denn Jesus hören? Die Antwort ist immer die gleiche. Geh mit ihm und du wirst ihn hören. Das ist sozusagen das Einzige, was Petrus gemacht hat. Auf Jesus nach, mit ihm gehen. Natürlich auch über viele direkte und indirekte Wege, auch über Irrwege. Und diese Irrwege ist Petrus reichhaltig gegangen. Welche Ermutigung. Also wenn wir Verantwortung übernehmen, dann dürfen wir, und das ist die Freiheit der Kinder Gottes, auch Irrwege gehen aus Begeisterung, weil wir glauben, es ist richtig. Er holt uns zurück, keine Sorge. Ein anderer wird dich führen. Petrus hat in der Folge dann eine ganze Menge gelernt über die vergebende Kraft Jesu und dass es darum geht, anderen zu vergeben. Typisch Petrus, was macht er? Ich muss jetzt mal wissen, wie oft ich das eigentlich tun muss. Also dreimal ist ja gut. Jesus, wie oft muss ich das denn machen? Lästig. Immer wieder das Gleiche, nochmal vergeben, nochmal vergeben. Auch da regiert Jesus sehr klar, 7 mal 70 mal. Was in der biblischen Zahlensymbolik so viel heißt, wie unendlich viel. Bis in die Ewigkeit wirst du vergeben. Und im Fall von Petrus muss man sagen, vergeben müssen. Auch sich selbst. Das hat übrigens nichts damit zu tun, vergeben, dass man als Verantwortungsträger nicht auch Konsequenzen ziehen muss, wenn es nötig ist. Das ist was anderes wie vergeben. Petrus wurde genau darauf von Jesus vorbereitet, aber Petrus hatte noch keine Ahnung, was das bedeutet. Die Ausbildungsreise als Verantwortungsträger geht für Petrus weiter. Zwischendrin zweifelt er, ob sich der ganze Weg überhaupt lohnt in Matthäus 19, 27. Es ist also ganz normal, am Glauben zu zweifeln. Was ist uns geblieben? Wir haben alles verlassen. Jetzt nur mit dir. Kann es das gewesen sein? Und dann folgt die Lektion, sich dienen lassen. Jesus will seinen Jüngern die Füße waschen. Der Chef wäscht den Mitarbeitern die Füße. Das geht ja gar nicht. Jesus erklärt ihnen, dass das die Form der zentralen Haltung ist, wenn man führt, wenn man Verantwortung übernimmt. Die Argumentation von Jesus überzeugt den Petrus. Und was macht Petrus? Ja, wenn du das schon machst, dann bitte gründlich, nicht nur meine Füße, den ganzen Kerl. Die Erwiderung von Jesus ist ziemlich harsch. Die habe ich hier nicht im Zitat. Der sagt, hör mal, wenn du dreckig bist, dann geh ins Bad. Dazu geht man ins Bad und wäscht sich. Darum geht es jetzt hier nicht. Es geht um das, wenn nun ich, der Meister, Johannes 13, 14, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst ihr auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das war die Lektion Führungsstil. Und wie oft ertappen wir uns, dass wir anders führen, ob in der Familie, im Beruf? Wie oft habe ich mich ertappt, dass es mir in meinem Führungsverhalten um Recht haben geht, weil ich ja den Job habe, Verantwortung zu übernehmen, und wenn ich glaube, das ist richtig, nicht, dann habe ich doch Recht. Und so oft war das auch bei Petrus. Aber das ist nicht wirkliches Dienen. Petrus war jetzt well prepared, gut vorbereitet auf alle schwierigen Phasen. Und die kamen. Es kam der Ernstfall. Jesus ahnt, was ihm bevorsteht und schwört seine Jünger noch einmal darauf ein. Und Petrus wird wieder zum Wortführer und übernimmt Verantwortung. Und er sagt nochmal deutlich, wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals an dir Anstoß nehmen. Wie ein Schiffskapitän, der als Letzter von Bord geht, wenn der Chef untergeht. Und Jesus warnt ihn noch, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das geht aber gegen die Ehre von Petrus. Ich hab's doch jetzt gelernt. Ich weiß, was Verantwortung ist. Und er sagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Petrus ist der Erste, der sagt. Und dann das Gleiche sagten alle Jünger. Er war wieder der Wortführer mit der großen Klappe. Und das Versagen folgte auf dem Fuß. Wie oft habe ich in meinem Leben schon die Klappe aufgerissen und nicht eingehalten, was ich hinausposaunt habe. Ist euch das auch schon mal passiert? Aber Petrus hat sich erst einmal maximal verpflichtet, Jesus die Treue zu halten. Jesus ist dann in einer verzweifelten Situation vor seiner Verhaftung und geht in die Einsamkeit in den Garten Gethsemane, um zu beten. Drei aus dem engeren Führungskreis nimmt er mit, natürlich dabei Petrus. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich und er sagte zu ihnen, bleibet hier und wachet. Klare Ansage. Steht für mich ein und betet. Und ihr kennt die Antwort. Er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafen. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Die Szene wiederholt sich. Die Top-Führungskraft von Jesus schläft in der entscheidenden Stunde und ist nicht mal in der Lage zu beten. Petrus lernt daraus. Er hat dann gemerkt, oh, jetzt wird's aber ernst. Ich habe offensichtlich verpennt. Und was macht er dann? Jetzt ist Gewalt dran. Bei der Verhaftung von Jesu schlägt er dem hohen Priester das Ohr ab. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, traf damit den Diener des hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Das war auch ein Ansatz von Wiedergutmachung. Sorry, Chef, ich habe gepennt, aber jetzt mache ich's richtig. Hat Jesus nur Arbeit gemacht. Er musste das Ohr des hohen Priesters wieder an die richtige Stelle bringen und Petrus zurechtweisen. Steck das Schwert in die Scheide, der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Es ist unglaublich, wie oft Petrus über das Ziel hinausschied. Aber das macht Jesus gar nichts. Er hat ihm eine zentrale Verantwortung übertragen, berufen und bleibt dabei. Es kommt für Petrus nun zur Trennung von Jesus vor seinem letzten Weg zur Kreuz und zur Hinrichtung. Und eigentlich ein Grund, sich erst recht zur Sache Jesu zu bekennen. Johannes und Petrus folgen dann in den Hof, in dem Jesus verhört und verhaftet wird und letztlich die ganzen Verhöre beginnen. Und bei der Torkontrolle schon beginnt der Verrat. Da sagte die Pförtnerin zu Jesus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt, ich bin es nicht. Und so geht's weiter. Petrus stand aber da und wärmte sich. Da sagten die zu ihm, bist du nicht auch einer von den Jüngern? Er leugnete und sagte, ich bin es nicht. Und einer von den Knechten des Hohepriester, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, das hat sich offensichtlich rumgesprochen, sagte, habe ich dich nicht im Garten Gethsemane gesehen? Wiederum leugnete Petrus und gleich darauf krähte der Hahn, so wie Jesus ihm das angekündigt hat. Feigling, denkt man unwillkürlich. Der Kern der Geschichte ist aber ein anderer. Jesus lässt sich nicht irritieren, wenn wir unsere Berufung verraten, weil es schwierig wird. Er sieht es für uns eine Lernchance für den weiteren Berufungsweg. Für Petrus wird es jetzt dramatisch. Jesus starb. Für Petrus brach alles zusammen. Eine ganze Welt. Und dann kommt noch der Skandal mit dem Leichnam Jesu. Der Leichnam ist weg. Die Frauen haben schon längst kapiert, was Sache ist. Der Leichnam ist weg und hatten auch schon diese Erfahrung, was ist jetzt los mit dem auferstandenen Jesus. Die Männer haben natürlich nichts geglaubt und Johannes und Petrus mussten das jetzt mal überprüfen. Und da kommt eine nette kleine Demütigung für den Petrus. Der Johannes kann schneller laufen wie Petrus. Da gingen Petrus und der andere Jünger, damit ist Johannes gemeint, und kamen zum Grab. Und sie liefen beide, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Interessant, dass diese Geschichte in die Bibel, in die Überlieferung reingefunden hat. Und sie sahen dann Jesus. Petrus ist völlig frustriert. Und was macht er? Er geht in seinen alten Beruf zurück. Er geht fischen. Johannes 21, 3. Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Und die anderen, was tun die? Sie sagten, wir kommen auch mit. Also lasst uns unseren Job wieder machen, das können wir. Gingen hinaus, stiegen ins Boot. Alten erlernten Beruf waren doch Profis. Und in dieser Nacht fingen sie nichts. Nichts. Der Job klappt nicht mehr. Und dann kommt die Wende. Das finde ich eine der spannendsten Stellen in der Biografie von Petrus. In der Berufstätigkeit von Petrus, in der verzweifelten Berufstätigkeit, ist Jesus da, ist noch nicht zu erkennen und korrigiert im beruflichen Handeln mit einer ziemlich blödsinnigen Anweisung vom Kontext. Nämlich die Fische an einer die Netze an einer Stelle auszuwerfen, wo das ein Profi nicht machen würde. Und sie fingen jede Menge, warfen das Netz aus und es war voller Fische und sie konnten es fast nicht einholen. Und in dieser beruflichen Erfahrung der hohen Ernte, durch eine Anweisung Jesu, den Petrus nicht erkannte, erkennt er, Jesus ist auferstanden. Das ist er. Leute, nehmt das mit. Jesus kommt in euren Alltag an Stellen, wo ihr keine Ahnung habt, wo ihr es nicht hinkriegt, mitten in eurem normalen Leben. Und plötzlich begegnet euch der auferstandene Jesus. Die zentrale Stelle für Petrus. Es war die Schlüsselerfahrung. Auch das gehört zur Verantwortungsübernahme, sich von Jesus korrigieren zu lassen im Tagesgeschäft. Auch wenn er ganz weit weg ist. Auf dieser Basis, und jetzt komme ich zum Anfang zurück, erlebt dann Petrus das, was man seine dritte Berufung nennt. Also die erste war überhaupt, geh von den Fischen weg, folge mir nach. Die zweite, du wirst Fels der Kirche sein. Und die dritte kommt jetzt. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, du Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er antwortet ihnen, ja, du weißt, dass ich dich liebe. Das wiederholt sich jetzt mehrfach, ihr kennt diese Stelle auch. Wichtig ist aber, dass in den Urtexten da zwei verschiedene Worte von Liebe sind. Jesus fragt wirklich, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, ich mag dich. Jesus, liebst du mich? Ja, ich mag dich. Das ist so ähnlich, vielleicht habt ihr das in eurer Ehe schon mal erlebt, wo der Partner dich fragt, liebst du mich? Und man antwortet dann etwas zurückhaltend und trocken, ja, ist doch alles in Ordnung, ich mag dich. Und immer mit dem Auftrag, weide meine Schafe. Und dann kommt der Satz, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Damit ist die Überlieferung aus den Evangelien zur Karriere von Petrus zu Ende. Wie ging es denn weiter? Dann begann der Verantwortungsjob erst richtig. Die Christen organisierten sich in Jerusalem und Petrus war die zentrale Führungsfigur. Und lassen wir uns zum Schluss noch an ein paar Stellen gucken. Was musste der denn machen in seiner Führungsverantwortung? Als erstes hatte er eine Situation, ein Personalproblem zu lösen. Der Judas hatte ja Jesus verraten und dann fehlte ein Jünger und dann musste einer nachberufen werden. Und was passierte? Streit, konnten sich nicht einigen. Petrus war derjenige, der das Losentscheid durchsetzte, dass der 12. Jünger per Los gewonnen wurde. Und dann gibt's die Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. Interessant dabei ist, dass erst die Ausgießung des Heiligen Geistes passierte und dann hielt Petrus eine Rede, um den Leuten zu erklären, was passiert ist. Als sie das hörten, Apostelgeschichte 2,37, traf es sie mitten ins Herz und sagten zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete, kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen, im Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das war die Theologie von Petrus. Merkt euch, erst Wassertaufe, dann Geisttaufe. Komme in einer Minute drauf zurück. Interessanter Vorgang. Dann bekommt Petrus Heilungsvollmacht. In Apostel 3,6, Silber und Gold besitze ich nicht, durch was ich habe, gebe ich dir im Namen Jesu des Nazaräers, steh auf und geh umher. Ein Riesentheater in ganz Jerusalem, weil da richtige Heilungseuphorie, die kamen alle, wollten von Petrus berührt werden. Und dann möchte ich euch doch eine Rede von der Art und Weise, wie er geredet hat, die nochmal erklärt, warum er kurz danach verhaftet worden ist. Was starrt ihr uns an, als hätten wir aus eigener Kraft und Frömmigkeit bewirkt, dass dieser gehen kann, den er geheilt hat? Der Gott Abraham, Isaaks und Jakob, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr ausgeliefert und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und gerechnet verleugnet und die Freilassung eines Mörders erbeten. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und aufgrund des Glaubens an seinen Namen hat dieser Mann, den Mann hier, den ihr seht und kennt, zu Kräften gebracht. Der Glaube, der durch ihn kommt, hat ihm vor euer aller Augen die volle Gesundheit geschenkt. Wen wundert's, dass die Autoritäten zuschlugen? Er sagt weiter, ob es vor Gott recht ist, mehr auf euch zu hören als auf das, was von Gott ist, entscheidet selbst. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen haben. Jene aber, die Autoritäten, drohten ihm und ließen sie dann gehen. Das war ein Warnschuss. Dann gab es Ärger in der Gemeinde. Man hatte Vereinbarungen, dass man alles zusammentagt, Gütergemeinschaft und alles Mögliche, und da gab es einen Betrugsfall. Und Petrus musste in der Gemeinde Disziplin üben, weil da ein Ehepaar ein paar Sachen auf die Seite gebracht hatte. Er stellt die Betroffenen zur Rede. Und was passiert? Der Betroffene fällt tot um. Und als er seine Frau zur Rede stellt, fällt sie auch tot um. Das war nicht vergnügungssteuerpflichtig, was Petrus an Verantwortung hatte. Weiß Gott nicht. Wir gehen zwei Charts weiter. In der Folge wurde dann Jesus ausgepeitscht, aber sie ließen nicht locker und haben das Evangelium verkündet. Und ich möchte dann auf die letzte Stelle kommen, die passiert ist, nachdem sich das Evangelium über Jerusalem ausgebreitet hat, zunächst nach Samarien. Da hatte Petrus damit zu tun, dass es Bestechungsfälle gab. Und zwar hat man ihm massig Geld geboten, damit er noch mehr Leute bekehrt. Man musste erstmal klar machen, so funktioniert Bekehrung nicht. Und dann geht es um die Sache, dass die Sache Jesu international wird. Petrus hat einen Traum, dass er als Jude etwas Unreines essen soll. Unvorstellbar für ihn. Und Gott weist ihn im Traum zurecht, Apostelgeschichte 10, 14. Kriegt ihr die in den Charts? 10, 14. Was Gott für rein erklärt, das nenne du nicht unrein. Und während Petrus noch über die Vision nachdachte, sagte der Geist zu ihm, siehe, das sind drei Männer und suchen dich. Und plötzlich stand der ausländische Hauptmann Cornelius vor ihm und warf sich ihm zu Füßen. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, ich bin auch nur ein Mensch. Erst hier begreift jetzt Petrus den internationalen Charakter der Botschaft Jesu. Das heißt, wahrhaft, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person zieht. Und noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Unglaublich. Und da passiert das, dass außerhalb des jüdischen Volkes, das ist so ungefähr wie wenn wir in Syrien eine Ausgießung des Heiligen Geistes erleben und plötzlich Moslems, die keine Ahnung von Jesus haben, vom Heiligen Geist erfüllt werden. So ungefähr muss man sich die Szene vorstellen. Und Petrus stellt fest, und jetzt denkt an die Theologie, die er hatte, erst Wassertaufe, dann Heiliggeisttaufe. Oh, die sind ja schon im Heiligen Geist getauft. Und was machen wir? Ja gut, dann ziehen wir die Wassertaufe nach. Also andersrum. Was war die Folge? Er hatte jede Menge Ärger mit der Heimatgemeinde in Jerusalem. Und da mussten den Heiden Auflagen gemacht werden. Und das ist eine Ecke, wo Petrus dargestellt wird als einer, der sich durch die Gremien kämpft. Er hat seine Geschwister in Jerusalem überzeugt, dass auch Nicht-Juden Christen werden können und hat damit den Eckstein gesetzt für die Internationalisierung des Christseins. Und das Letzte, was die Bibel überliefert, ist, dass er Bischof der heutigen Türkei war. Das umfasste damals ungefähr 6, 7 unterschiedliche Länder. Er hatte maßgebliche Verantwortung für einen größeren Teil der Christen außerhalb des Jerusalemsbereichs. Ob er je in Rom war, ist in der Bibel nicht überliefert und historisch völlig unklar. Ist auch nicht entscheidend. Was für eine Biografie. Was für ein Mensch, Verantwortung zu übernehmen, Risiko einzutreten, Draufgängertum sich zurückholen zu lassen, weiterzumachen, sich zurechtweisen lassen von Jesus, aber Verantwortung übernehmen. Ich gehe mit diesem Jesus, das lohnt sich. Ich nehme auch die Auseinandersetzung mit ihm im Kauf, auch die Zurechtweisung, weil ich weiß, das ist meine Berufung. Nehmt eure Berufung wahr. Amen. Das Skript, den habe ich vergessen. Eine Persönlichkeit, die Mut machen will, voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen, die uns Mut machen will zum Risiko vor Fehlern, die uns nahe bringen will, dass Jesus Menschen sucht, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Er beruft sogar zu einem Lebensauftrag und hält die Berufung in Treue, wenn wir nicht treu sind. Mit einem solchen Chef durchs Leben zu gehen, lohnt sich für das Leben hier und in der kommenden Welt. Das war das Nachwort.